bin, Merz hat sich ganz klar zu so einem Handlanger für FaschistInnen gemacht. Und man kennt rassistische Manöver von Parteien, aber das ist halt so ein Schritt, der viel, viel weiter geht.
Also diese Grausamkeit und Menschenfeindlichkeit, dem müssen wir einfach was entgegensetzen. So. Und da gilt es wirklich, dieser Normalisierung erstmal den Riegel vorzuschieben. Rote Linie ziehen.
Also ich sehe da drin tatsächlich auch eine Chance, sowas wie so eine positive Vision auch anzubieten, wo wir auch sagen können, ja, genau, das sind wir. Wir sind diese offene, solidarische und antifaschistische Gesellschaft, die das Asylrecht aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges gezogen hat und die heute dafür einsteht, dass Geflüchtete hier bleiben können.
Ja, Leute, danke, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche Thema hier das Kuscheln von Friedrich Merz mit der faschistischen AfD und die Mobilisierung gegen diesen Tabubruch. Ich freue mich sehr, dass ich auf die Schnelle wirklich wahnsinnig tolle Leute gefunden habe, um mit mir darüber zu sprechen hier. Sarah Fischer, Lorenz Blumenthaler und Rebecca Gotthilf sind zu Gast. Ich stelle sie euch alle gleich vor. Mit den dreien spreche ich in der kommenden Stunde darüber, was dieses Paktieren der Konservativen mit Rechtsextremen, das wir da gesehen haben, was das jetzt für Folgen haben könnte. Wir sprechen auch darüber, ob diese Ereignisse und der Aufschrei dagegen ein Wendepunkt im Bundestagswahlkampf sein könnten und was es eigentlich längerfristig braucht, um die AfD und den Rechtsruck zu stoppen. Ja, ich bin euer Host Lukas Undreka und ich wünsche euch hoffentlich ein paar wertvolle Erkenntnisse mit dem Dissens-Podcast. Ihr drei, erstmal willkommen zu unserem kleinen Dissens-Podcast-Panel. Wir wollen hier ein bisschen über die beispiellosen Vorgänge, anders kann man sie, glaube ich, nicht nennen, der vergangenen Woche sprechen. Den Tabubruch von Friedrich Merz, der es möglich gemacht hat, dass erstmals mit Stimmen von Faschisten im Bundestag eine Mehrheit errungen wurde oder erzielt wurde. Der Aufschrei danach war groß, dankenswerterweise. Am Wochenende waren mehr als 500.000 Menschen gegen das Einreißen der Brandmauer und den weiteren Rechtsruck auf der Straße. Wir wollen über all das sprechen, über die faktische Zusammenarbeit, die wir da zwischen Konservativen und Rechtsextremen gesehen haben. Die Reaktionen und die möglichen Folgen, langfristige Folgen, aber auch vielleicht unmittelbar mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl. Das sind ja nur noch ganz wenige Wochen. Genau, bevor wir das alles tun, würde ich euch, meinen Zuhörenden hier, gern erstmal die Leute vorstellen, die an dieser kleinen Gesprächsrunde hier teilnehmen. Ich freue mich sehr, hier Rebecca Gotthilf, Lorenz Blumenthaler und Sarah Fischer begrüßen zu dürfen. Fangen wir mal mit Rebecca Gotthilf an. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Migration, Antirassismus und Feminismus und sie arbeitet als Bildungskoordinatorin für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Rebecca, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo Lukas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dann Lorenz Blumenthaler. Lorenz arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, wir alle kennen sie. Die Stiftung engagiert sich gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Lorenz ist Sprecher der Stiftung. Lorenz, hallo.
Hi, schön, dass wir zu Gast sein dürfen.
Sehr, sehr gerne. Hallo auch an dich. Und dann die Letzte im Bunde, Sarah Fischer. Sie ist aktiv gegen Rassismus und die rechtsextreme AfD, engagiert sich bei der Initiative Aufstehen gegen Rassismus und ist auch Teil des Aktionsbündnisses Widersetzen, hat die Aufgabe, heute für beide Bündnisse zu sprechen. Genau, und wir alle kennen ja Widersetzen. Anfang des Jahres haben sie den AfD-Parteitag in Riesa für mehrere Stunden blockieren können. Sarah, auch an dich ein Danke, dass du dabei bist.
Ich freue mich sehr.
Ja, ihr drei, lasst uns mal loslegen, vielleicht mit einer Einordnung dieser Ereignisse im Bundestag der vergangenen Woche. Das war ja am vergangenen Mittwoch, als Friedrich Merz da diesen Anti-Asyl-Antrag durchs Parlament gebracht hat, mit Stimmen der AfD, die er sehenden Auges, muss man ja sagen, in Kauf genommen hat. Und das auch entgegen vorheriger Versprechen, keine Abstimmung durchzubringen, wo Rechtsextreme die Mehrheit erst möglich machen. Und am Freitag dann versucht er mit AfD-Stimmen die Migrationsgesetze zu verschärfen. Das scheitert, wohl auch vielleicht ein bisschen vor dem Eindruck dessen, dass aus den eigenen Reihen Kritik kam, ja. Angela Merkel, Antifa Angela, die dann tatsächlich Merz im Wahlkampf kritisiert hat dafür. Und ja, es waren dann auch ein Scheitern, was auch bedingt war dadurch, dass tatsächlich einige Unionsabgeordnete nicht mitgestimmt haben. Vielleicht mal für den Anfang hätte mich von euch interessiert, wie habt ihr das alles erlebt? Ja, also diesen Mittwoch, vielleicht fangen wir vor allem mal mit diesem Mittwoch an. Welche Gefühle haben in diesen Momenten, in den Stunden danach und vielleicht auch Tagen danach euch umgetrieben und welche Worte würdet ihr vielleicht für das wählen, was da im Bundestag passiert ist? Rebecca, vielleicht hast du mal als Erste das Wort. Wie hast du das alles erlebt?
Ja, also es war für mich auf jeden Fall ein Schock. Es war kein so guter Tag und ich bin so ein bisschen paralysiert durch die Gegend gelaufen. Andererseits war es aber auch keine Überraschung. Also die Brandmauer, das konnten wir in den letzten Jahren beobachten, ist in mehreren Kommunen bereits schon gefallen, auch wenn es jetzt aber nochmal eine andere Symbol- und auch Signalwirkung hat als auf kommunaler Ebene. Aber genau, wenn man von einer Brandmauer sprechen möchte, ist die schon gefallen in mehreren Kommunen. Und das zeigt mehr und eher, dass wir darauf schauen müssen, nicht nur, wo die Brandmauer symbolisch fällt, sondern eigentlich immer mehr auf die Inhalte. Genau. Mhm.
Ja, Schock und Paralyse trifft es ganz gut. Also mein Gefühl war auch erstmal, what the fuck, was ist da gerade passiert? So, und dann hat mich, meine Freundin hat mir dann die Rede von Heidi Reichenegg geschickt. So irgendwie, und dann war ich so, yeah, auf die Barrikaden. So.
Ja, die hat's gerissen, wirklich.
Und ich war so, das hat mir auch so ein Wake-up-Call gegeben, come on. Ja, ich weiß nicht, ob wir heute noch die Mehrheit sind, so irgendwie 2025, aber wir sind nicht wenige. Let's go. Auf die Straßen, das haben wir am Wochenende auch gesehen. Genau, aber keine Überraschung vielleicht auch ein bisschen. Lorenz, wie hast du es empfunden? Du hast mir auch so im Vorgespräch ein bisschen geschildert, dass überrascht kann man auch nicht davon sein, oder? Mhm. Aber vielleicht schilderst du mal, wie du es erlebt hast und was so deine Gefühle waren und was du jetzt wichtig findest, worauf wir schauen.
Ja, ich fand es ganz gut, dass jetzt schon mal die Rede von Heidi genannt wurde, weil das war tatsächlich für mich, glaube ich, der Punkt, wo es zum ersten Mal so emotional auch eingesickert ist, weil, ja, wir arbeiten alle irgendwie in so einem Bereich. Ich setze mich den ganzen Tag mit irgendwie rechtsextremen und rechtsextremer Landnahme auseinander. Und wenn dann irgendwie so eine Situation passiert, dann funktioniert man irgendwie primär auch. Aber erst als ich dann irgendwie um 10 oder was zu Hause war, nachdem ich noch auf der Demo war und dann so kurz doch mal Instagram aufgemacht habe und dann die Rede gesehen habe, ich hatte nicht mal irgendwie Zeit, die Debatte zu verfolgen, weil irgendwie gefühlt so, wie reagiert man jetzt da drauf, wie vermitteln wir das unseren Partnern in der Zivilgesellschaft, dann ist es erst so richtig eingesickert. Und ja, mich hat vor allem im Nachhinein auch nochmal echt diese Gleichzeitigkeit, die irgendwie so exemplarisch ja für Deutschland im Jahr 2025 ist, dass man erst im Bundestag Shoah-Gedenkstunde zum 80. Tag der Befreiung von Auschwitz macht und ja im nächsten Tagesordnungspunkt diskutiert und stimmt man über so einen Antrag ab und nimmt das auch noch an. Und das war irgendwie schwer auszuhalten. Ich war zwar nicht im Bundestag, war aber dann noch bei der Gedenkstunde für die Sintize und Romnia direkt am Bundestag. Und da waren zum Teil Abgeordnete, die danach wieder zur Abstimmung gegangen sind. Und auch von der Union und von der FDP zum Teil. Und das so zu sehen und dann einsickern zu lassen, das war irgendwie schon sehr surreal und ja, total exemplarisch eigentlich, wo wir gerade in der Debatte und vielleicht auch mit gesellschaftlichen Mehrheiten stehen. Und da möchte ich mich eigentlich Rebecca total anschließen. Also das Wort Brandmauer löst bei uns irgendwie nur noch so ein Achselzucken aus. Ich habe Kolleginnen, die reagieren da extrem allergisch drauf, wenn das irgendwo nur textlich überhaupt auftaucht zum Beispiel, weil ja die Brandmauer eigentlich schon so lange gefallen ist und trotzdem ist sie so eine Art Fetisch geworden im bundesrepublikanischen Politikverständnis, der natürlich auch seine Berechtigung hat. Aber wenn wir uns angucken, wo sie lokal schon gefallen ist, sozusagen, hilft es auch nicht, das Konzept so weiter vor sich herzutragen, gerade wenn sich Mehrheitsverhältnisse ja auch so ändern, dass es vielleicht nicht mal mehr demokratische Mehrheiten gibt an manchen Orten in Deutschland. Und dann stellt sich auch die Frage, ob dann das Konzept Brandmauer noch so viel Sinn macht. Mhm.
Ja, können wir vielleicht auch noch im Verlauf des Gespräches mit Blick auch auf die Entwicklung in der Union, ne, da nehmen wir ja irgendwie in den vergangenen Monaten, vielleicht auch schon Jahren, irgendwie eine Radikalisierung wahr, wo dann irgendwie das, worauf die AfD ja zu Recht Copyright claimt, also dieser Fünf-Punkte-Plan etwa, dass das dann auch tatsächlich dahin einsickert zu den Konservativen und die sich irgendwie möglicherweise zu einer AfD-Light entwickeln. Genau, aber lasst uns da gerne nachher drüber sprechen. Ich würde gerne Sarah noch die Gelegenheit geben, auch noch vielleicht ein bisschen zu schildern, wie sie es wahrgenommen hat. Du dich ja wahrscheinlich irgendwie auch schon seit vielen Jahren gegen eine Normalisierung der AfD einsetzt, mit Blockaden oder Protesten gegen AfD-Parteitage. Aber auch allgemein, sage ich mal, mit dem Kampf gegen Rassismus, bei Aufstehen gegen Rassismus gibt ja auch viel Infomaterial, wie man sich vor Ort engagieren kann, gegen die Normalisierung von Rassismus in der Mitte der Gesellschaft auch. Also vielleicht kannst du mal schildern, wie du die Ereignisse wahrgenommen hast, ja, dass jetzt das erste Mal irgendwie mit Stimmen von Faschos im Bundestag da eine Mehrheit dann erzielt wurde.
Ja, ich finde auch, also Heidis Video hat alles gut zusammengepasst. Also so die Wut, die ich da in dem Moment hatte, die absolut berechtigte Wut, wie ich finde, weil ich finde, Merz hat sich ganz klar zu so einem Handlanger von, also für FaschistInnen gemacht. Und man kennt rassistische Manöver von Parteien, aber das ist halt so ein Schritt, der viel, viel weiter geht. Und wo halt irgendwie das Asylrecht wirklich so komplett dem Gar ausgemacht wurde und halt wirklich einfach komplett billigend mit Nazis zusammengearbeitet wurde. Also es ist komplett absurd. Und ich finde auch in dieser Absurdität fast gar nicht greifbar, wenn man halt irgendwie immer wieder auf die Straße geht und immer wieder protestiert und immer wieder halt irgendwie sagt, okay, wir wollen da doch jetzt was irgendwie gegen machen. Genau, deswegen ist es auf jeden Fall irgendwie trotzdem überraschend, finde ich, auf eine Art und Weise, weil es halt doch dieser eine Schritt weiter ist. Dieser eine Schritt, den man hat irgendwie kommen sehen, aber den man halt nicht wahrhaben wollte. Genau, und ich glaube, es gibt jetzt auch diese Forderungen von so 145 Organisationen und Initiativen, die ja auch nochmal sagen, dass halt diese Forderungen von Merz einfach nur polarisierend und grob rechtswidrig sind. Genau, ich glaube, ich bin auch immer noch mehr wütend als im Schock, aber finde es immer noch einfach richtig, richtig ekelhaft. Hm.
Lorenz, gerne, darfst gerne reagieren.
Genau, also ich wollte auch nur das, was Sarah gerade zum Ausdruck gebracht hat, das ist, glaube ich, auch das, was mich jetzt, wo der unmittelbare Schock und die erste Wut so ein bisschen verflogen ist, nochmal so nachhaltig bewegt hat. Eigentlich so dieses völlig fehlende Rechtsverständnis eines Friedrich Merz, also welche Klaviatur er da bedient, fast schon so eine Art Trumpismus, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, am ersten Tag seiner Kanzlerschaft wird er mit Richtlinienkompetenz all das umsetzen, obwohl man weiß, und das weiß auch er, dass das nicht geht, also dass Richtlinienkompetenz nicht das bedeutet und dass viele Teile seiner Fünf-Punkte-Plans vor keinem Gericht Bestand hätten. Aber so diese Strategie, die wir von der AfD kennen, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, werden jetzt von ihm nochmal komplett auf die Spitze getrieben, indem einfach so jetzt auch mal die Grenzen des Machbaren verschoben werden. Und was am Ende dann hängen bleibt, ist ja egal, weil es wird alles genutzt, jedes bisschen rassistische Mobilisierung, um irgendwie noch einen kleinen politischen Geländegewinn zu erzeugen. Und das, also das ist einfach irgendwie das, ja, also ich finde das auf eine Art und Weise eigentlich schon fernab von der moralischen Bewertung total niederträchtig. Und er sitzt dann da vorne und hört sich das an und wirkt eigentlich so getrieben, wie wenn irgendwie Aschaffenburg bei ihm nochmal so komplett einen Schalter umgelöst hat. Und fernab von den Inhalten der Politik ist es für mich nicht jemanden, den ich mir als Kanzler vorstellen kann, wenn in einer solchen Situation schon die Rede von auf einmal Notstand ist und darauf rekurriert wird, um irgendwie diese Politik zu ermöglichen. Also wie soll denn dann diese Person als möglicher zukünftiger Kanzler agieren, wenn es mal einen wirklichen Notstand gibt? Also das geht irgendwie nicht in meinen Kopf.
Ich kann mal tatsächlich mal auf das Inhaltliche kurz schauen, bevor wir dann auch nochmal auf die Gegenproteste schauen. Also ich fand das ja auch schon krass irgendwie, wenn er das dann so rechtfertigt irgendwie, wenn die Falschen zustimmen, macht das eine Sache nicht falsch. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur, wenn man nur mit den Falschen eine Sache durchboxen kann, dann liegt es wohl an der falschen Sache. So, und nämlich irgendwie daran, dass das auch an den Problemen, die man vermeintlich irgendwie lösen will, ne, Anschlag in Aschaffenburg, eine furchtbare Tat so, aber halt irgendwie menschenfeindliche und Grundrechte oder Europarecht aushebelnde Politik zu machen, die wird halt auch an diesen Taten nichts ändern, sondern da geht's, Lorenz, wie du, glaube ich, schon eben angemerkt hast, um ja eine rassistische Stimmungsmache, irgendwie das Kalkül, okay, man kann damit irgendwie im Bundestagswahlkampf noch Stimmen am rechten Rand holen, aber vielleicht können wir mal zusammen drauf schauen. Das steht ja jetzt auch irgendwie wie so ein Höhepunkt, ein vorläufiger, in quasi einem Rechtsruck, den wir schon seit ein paar Jahren sehen, den die Ampel auch mit vorangetrieben hat, wo man sich von der AfD irgendwie die Agenda setten lässt. Und auch in dem Kontext, finde ich, werden diese Taten instrumentalisiert eben für so eine rechte Politik und für eine Diskursverschiebung nochmal. Aber vielleicht könnt ihr mal schildern, wie sich das einfügt aus eurer Sicht in den Rechtsruck, den wir schon erlebt haben. Gibt sich ja auch unbeeindruckt, ne? Also wenn Merz Kanzler ist, dann gibt er den Leuten irgendwie die Garantie, dass das so Politik werden soll. Mhm. Rebecca, magst du?
Genau, also ich glaube, was wir einerseits sagen können oder wo ich der Überzeugung bin, ist, dass wir eigentlich keinen Backlash erleben, sondern eine Zuspitzung. Das hast ja auch gerade Lorenz schon gesagt und du jetzt auch nochmal, dass das eigentlich eine Kontinuität ist, die sich immer weiter zuspitzt. Und insofern können wir fast ein bisschen, also dankbar ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin tatsächlich fast ein bisschen dankbar dafür, dass das jetzt alles passiert, noch vor der Wahl, weil das tatsächlich auch die bürgerliche Mitte aufrüttelt oder aufrütteln kann und zeigt, worauf es zuläuft, unter welchen Parteien wir sozusagen auch was zu erwarten haben und was es dann auch eben an klarer Haltung und auch Forderungen seitens der Zivilgesellschaft eigentlich braucht. Und ich fand das doch nochmal ganz wichtig auch zu sehen, diese ganze Instrumentalisierung zum Beispiel von Aschaffenburg und Solingen, das ist ja eigentlich auch total unlogisch. Also es ist genauso unlogisch, wie beim Gedenken dabei zu sein und dann danach zu dieser Abstimmung zu gehen. Ist es unlogisch, Aschaffenburg und Solingen sozusagen zu instrumentalisieren für diese Politiken, weil wir dort auch eigentlich ganz klar gesehen haben, dass sich unsere Gesellschaft eben nicht in migrantisch und nicht migrantisch spalten lässt, weil sowohl Opfer als auch TäterInnen dabei waren, sozusagen unsere Gesellschaft zu repräsentieren und auch unter den Opfern eben migrantische Opfer waren. Und ich finde, früher war ja Solingen ein Zeichen von der Anschläge von rechts und jetzt wird sozusagen von rechts versucht, diese Gedenkkultur auch von Solingen anzueignen. Und dabei kann man sehr gut erkennen, dass eigentlich damals wie beim NSU die Täterfokussierung sehr stark ist und es eben nicht um die Opfer geht. Es geht nicht um die Betroffenen, es geht nicht um ihre Namen, es geht nicht um ihre Biografien, sondern es geht darum, den Täter zu besprechen und besprechbar zu halten und darüber eben Politik zu machen und das zu instrumentalisieren. Und das ist eben, wie wir auch gerade gesagt haben, eigentlich eine totale Diskursverschiebung. Es ist weder Arbeit, präventive Arbeit also zu Kriminalität und es ist auch keine richtige Gedenkkultur, die dahinter eigentlich entsteht.
Lorenz, sehr gerne.
Also ich wollte eigentlich nur noch mich dem anschließen, dass es ein extrem, also auch jetzt gerade, wenn man auf TikTok guckt, was rechtsextreme Influencer zum Beispiel posten, diese Aneignung von Trauer etwas extrem Gefährliches ist, wo man, glaube ich, als ja progressive Kräfte sehr vorsichtig sein muss. Also ich meine, warum spricht denn Friedrich Merz über Aschaffenburg und warum spricht er nicht über Kiel? So, es ist klar, dass all diese Themen in seinem Frame nur als eine Frage von innerer Sicherheit verhandelt werden und immer nur für das Ziel der Verschärfung von, ja, Grenzen von Gesetzen zur Migration dient. Aber ich glaube, wir müssen auch sehr aufpassen, dass all diese, und es sind einfach furchtbare Taten gewesen, die sich da ereignet haben, dass die Trauer darüber, dass wir die nicht den Rechten überlassen. So. Und dass es da, also ich meine, in Magdeburg wurde es versucht, in Aschaffenburg wurde es versucht, aber darüber wird halt wenig berichtet. Und ich finde zum Beispiel Mannheim ist so ein gutes Beispiel. Da hätte das Ganze auch schon so kippen können. Aber dort hat es die Zivilgesellschaft und Stadtgesellschaft geschafft, das Ganze umzudrehen und zu zeigen, okay, wir lassen uns eben nicht spalten anhand solcher Verwerflinien. Und ich glaube, das ist etwas, was extrem wichtig ist in der zukünftigen Auseinandersetzung mit ähnlichen Szenarien.
Voll. Ich würde es gerade kurz sortieren, Sarah und Rebecca, ihr habt euch beide gemeldet.
Mach du zuerst, Sarah.
Sarah, gerne.
Okay, ja, ich finde es eigentlich auch nur spannend, weil ich habe so das Gefühl, es gibt halt diese Tradition vom Othering auf jeden Fall, die halt auch immer weitergeht, so wie das gerade schon gesagt wird, aber auch durch halt eben durch die Plattformarchitektur sozialer Medien und durch die Affektökonomie da drin einfach unfassbar verstärkt. Also ich glaube, das finde ich auch ist einfach mittlerweile auch bei Wahlkämpfen nicht mehr rauszurechnen. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Ideologien, die dahinter stecken, halt auch da einen guten Nährboden einfach finden. Ich glaube nur das nur als Ergänzung.
Rebecca.
Genau, ein Punkt, der mir wichtig war, ist vor allem, dass wir hier voll viel aus den Gedenkkulturen derjenigen lernen können, die seit Jahrzehnten von rechter, rassistischer, antisemitischer Gewalt betroffen sind und dass dort immer wieder die Namen und die Biografien der Opfer und der Betroffenen genannt werden. Und das eigentlich total fruchtbar wäre für solche Anschläge auch, davon zu lernen, wie geht man mit Betroffenen um. Da gibt es ganz viel Arbeit. Die Initiative 19. Februar in Hanau hat mit Say Their Names also etwas uns gegeben, womit wir auch weiterhin gedenken können. Und das wäre eigentlich wichtig gewesen, auch in Aschaffenburg und auch bei anderen Anschlägen sozusagen mitzudenken und davon zu lernen.
Also die Trauer nicht den Rechten überlassen, glaube ich, sind super wichtige Punkte, die ihr da macht. Und vielleicht auch nicht den Rechten überlassen, die Ursachen und Lösungen für solche grausamen Taten irgendwie zu thematisieren. Und das ist natürlich nicht rassistische Migrationspolitik zu machen, sondern vielleicht in den Fokus zu rücken, die Unterversorgung von beispielsweise psychisch kranken Geflüchteten, so die da nochmal krass viel stärker ist als, sage ich mal, bei psychischen Krankheiten allgemein in der Gesellschaft. So. Und da haben wir ja gesehen, und das ist auch unter der Ampel ja passiert, ja, dass Sparpolitik dazu führt, dass psychosoziale Betreuungsangebote da nochmal Angebote wegfallen sind oder auch Integrationsangebote. Da wurde auch massiv gekürzt von der Ampel aus und wir müssen uns ja nichts vormachen, unter Friedrich Merz war es dasselbe so oder Themen wie Arbeitsverbot, ne? Also alles, was irgendwie männliche Täter, sage ich mal, auch noch mit einem psychischen Knacks irgendwie davon abbringen könnte, nämlich die Integration irgendwie in gesellschaftliche Teilhabe, das zu fördern und dadurch auch gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern. Ich glaube, da müssen wir auch ganz starken Fokus legen, neben irgendwie den Namen der Opfer so. Und was mir noch eingefallen ist, bei den Tätern wird ja gern auf den Migrationshintergrund ja nein geschaut oder so, ne? In Magdeburg war es ja ein rechtsideologisierter Täter, so, der so gaga war, dass er dann irgendwie das Symbol des christlichen Abendlandes, einen Weihnachtsmarkt, angreift, so. Aber der hat ja AfD-Sprech die ganze Zeit vor sich hergetragen und hat irgendwie eine Islamisierung des Abendlandes gesehen. Also das zeigt auch nochmal, wie krass unlogisch es auf einer Seite ist, aber es stehen natürlich Rassismus und Abschottungspolitik dahinter. Ne?
Genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Instrumentalisierung von Migration eigentlich total die eigentliche Arbeit an Kriminalitätsprävention verschiebt, weil Kriminalität natürlich nicht von irgendwo außen kommt, sondern durch Verhältnisse geschaffen wird. Und wer sich genauer Kriminalitätsstatistiken eben anschaut, wird sehen, dass MigrantInnen eben nicht überproportional kriminell sind, dass die häufigsten Vornamen saarländischer Messerstecher Michael und Andreas sind. Und dass die Gewalt im öffentlichen Raum, die wir beobachten können, die steigt eben von Feminiziden. Es ist der 3., 2. Wir haben den 7. Feminizid in diesem Jahr alleine nur. Dass die eben meist vergeschlechtlicht ist. Das ist meist männliche Gewalt. Und das ist ein ernstzunehmendes Problem. Und das ist sozusagen ja eigentlich was wir auch anschauen könnten. Das ist das, was wir eigentlich anschauen müssten, wie wir mit vergeschlechtlicher Gewalt in Deutschland, aber auch flächendeckend umgehen wollen. Und da braucht es eigentlich psychosoziale Unterstützungsangebote und auch Schutzkonzepte für Betroffene. Und das ist beides das, an denen, also das sind beides die Stellen, an denen derzeit enorm gespart wird.
Ja, das ist auf jeden Fall, was es eigentlich bräuchte. Wenn jetzt niemand ergänzen möchte, würde ich gerne mal mit euch auf die Folgen dieses Tabubruchs schauen, das Friedrich Merz im Bund gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hat. Er selbst hat ja jetzt nochmal bekräftigt, es wird niemals eine direkte Zusammenarbeit mit der AfD geben, also keine schwarz-blaue Koalition. Aber auf das Wort eines Wortbrüchigen können wir, glaube ich, nicht viel geben. Also eine schwarz-blaue Koalition ist, wenn auch nicht nach der Bundestagswahl, nicht ausschließbar, wenn sich die Union weiter radikalisiert, denke ich mal. Aber ich denke, so weit müssen wir gar nicht schauen. Es ist, glaube ich, wichtig, schon darauf zu schauen, wo die Brandmauer überall schon gefallen ist und was das im Kleinen auch schon bedeutet an vielen Orten, wo dann die rechte Hegemonie so groß ist, die rechte Landnahme, dass auch Hass und Gewalt im Alltag für die Betroffenen zunehmen. Also da haben wir einen Anstieg auch rechtsextremer Straftaten im vergangenen Jahr gesehen etwa, ne? Und ich denke mal, das könnte sich leider noch verschärfen. Aber wie blickt ihr auf die Folgen der März-Aktion? Was macht euch da Sorgen und was macht euch vielleicht auch optimistisch? Sarah?
Yes, also ich glaube, was gerade auch schon gesagt wurde, in vielen Orten gibt es ja auch schon so eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen. Und da sieht man ja auch schon, was das für Folgen hat. Die AfD ist eng verzahnt mit Neonazis, mit Schlägertrupps, dem ganzen Bums. Und die arbeiten zusammen in Regierungen mit der CDU. Und das hat konkrete Auswirkungen auf die Leute vor Ort. Also sei es, dass man halt aufs Land geht und Leute halt irgendwie Angst haben, sich antifaschistisch zu beteiligen. seines Gewerkschaften, die vielleicht auch nicht mehr so wie früher nochmal irgendwie frei raus einfach mal was sagen können, oder auch einzelne Vereine, die sich einfach auch aufsplitten, wo der Faschismus ja da auch schon gewonnen hat, ne? Also das ist ja auch genau das, was passiert. Irgendwie faschistische Kräfte kommen von außen und es findet so eine Vereinzelung statt. Und wir sehen das ja auf dem Land. Das passiert ja schon im Osten. Und dann ist es halt super wichtig, dass Leute kommen und halt irgendwie mit konkreten Aktionen auch wieder sagen, hey Leute, wir müssen euch ein bisschen zusammenbringen. Jetzt kommt, wir machen mal die Aktion, und da auch eine Beziehungsarbeit einfach stattfindet. Ich glaube, dass es auch bedeutet, dass wir uns da auch wir uns nur auf uns verlassen können, dass wir solidarisch miteinander sein müssen. Und das betrifft halt vor allen Dingen dann auch Betroffene. Also wir brauchen unbedingt mehr Schutzräume für Rassismusbetroffene, aber auch für andere Betroffene, und müssen da auch wirklich füreinander da sein, weil halt auch das Klima halt immer schlechter wird. Und ich glaube auch, was uns aufgefallen ist, dass halt immer mehr Leute zu unseren Infoständen kommen, auch von Rassismusbetroffenen. Ihr werdet das wahrscheinlich auch haben, und die einfach Angst haben, deportiert zu werden. Also es ist halt absurd. Genau.
Lorenz, ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was Sarah hier gesagt hat. Also, dass wir so abgedroschen es klingt, aber die Brandmauer ist halt einfach im Zweifelsfall wirklich Zivilgesellschaft oder die Leute, die auf die Straße gehen und Widerspruch leisten. Und das hat die CDU zum ersten Mal seit langem überhaupt mal wieder gespürt. Also ich war noch nie am Konrad-Adenauer-Haus demonstrieren. So die ganze Zeit ging es um die AfD, und es gab letztes Jahr die großen Demos gegen rechts, aber jetzt zum ersten Mal spürt auch die CDU, dass diese Politik für sie auch einen Preis haben wird. Also den mögen vielleicht 250.000 Leute in Berlin nicht groß wehtun, weil sie von denen auf einer Wählerbasis eh nichts erwarten haben. Aber wenn zum Beispiel die Kirchen einen Brandbrief schreiben oder ein Michel Friedmann nach, was weiß ich, 50 Jahren in der CDU, was auch immer ihn da geritten hat, er aus der Partei wohlbegründet austritt, dann tut es der CDU schon weh. Und dann glaube ich, oder habe ich zumindest noch ein bisschen die Hoffnung, dass da durchaus noch was zu holen ist. Aber gleichzeitig, glaube ich, brauchen wir auch wirklich eine Art Fokusverschiebung. So, wir dürfen uns nicht, und ich glaube, das ist ein Fehler, also der in Deutschland medial sich gerade wiederholt, wir dürfen uns nicht nur an der AfD abarbeiten. Und auch als progressive Kräfte in Deutschland müssen wir viel mehr an Fokus, sei es jetzt in der Trauer- und Erinnerungsarbeit, auf die betroffenen Perspektiven legen. Was bedeutet es denn für Menschen mit internationaler Biografie, dass sie sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen? So, und das sind Sachen, die erleben wir an unseren Infoständen, in der Beratungsarbeit. Ja, das ist nicht mehr wie vor 5 Jahren vielleicht irgendwie so ein flapsig dahergesagter Szene-Joke, sondern das ist verdammte Realität, dass Menschen einfach Angst haben. Was bedeutet es, wenn man auf dem Land in einem Landkreis aufwächst, wo die AfD 35% bei den Wahlen kassiert und das gleichzeitig auch eine reale Verschärfung von Lebensverhältnissen für Geflüchtete und Migrantis bedeutet? So, also dort entstehen ja Tag für Tag Angsträume. Und ich glaube, wir müssen viel mehr diese Geschichten erzählen, was es denn ja wirklich bedeutet, wenn diese menschenfeindliche Politik weiter normalisiert wird, anstatt nach wie vor eine imaginierte Brandmauer hochzuhalten.
Rebecca, gerne.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass eines der größten Fehler war, die Betroffenen so lange zu überhören, und dass wir sozusagen an den Körpern der Marginalisierten den autoritären Umbau auch am ehesten und am schnellsten erkennen können. Und das sind auch diejenigen, die aber schon am längsten Erfahrung mit Widerstand und mit auch Selbstorganisation haben. Und auch daraus können wir wieder lernen. Also ich glaube, einerseits stehen wir gerade an einem Punkt, wo endlich ein Verständnis für die Ernsthaftigkeit der Bedrohung von rechts entsteht, was vielleicht auch nachhaltig sein kann. Also ich sehe da drin tatsächlich auch eine Chance. Und gleichzeitig genau, glaube ich, passiert immer wieder genau das Gleiche, dass wir unsere Gesellschaft in ihrer Struktur nicht ernst nehmen. Wir sind keine homogene Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft der vielen. Wir sind eine postmigrantische Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, die zutiefst von Migration geprägt ist. Diese Gesellschaft wurde wieder aufgebaut von Vertrags- und GastarbeiterInnen. Diese Gesellschaft hat den Mauerfall erlebt, auch aus migrantischer Perspektive. Und diese Gesellschaft hat bis heute Holocaust-Überlebende und auch eine Täterinschaft und gleichzeitig aber auch Geflüchtete, die beide von Krieg geprägt sind. Und es gibt eigentlich so ein breites Erfahrungswissen, auf das wir zurückgreifen können und was auch gerade aktiviert wird. Und ich sehe darin wirklich eine Chance, so schlimm und so fatal und schockierend ich das gerade alles finde, sehe ich auch eine Chance darin, dass wir daraus Lehren und Erfahrung ziehen, die uns helfen, ein nachhaltiges Verständnis davon zu entwickeln, wer wir als Gesellschaft sind und auch sein wollen und so ein bisschen quasi das Bild, in dem wir die ganze Zeit noch gefangen sind, was deutsch sein oder was auch immer heißen soll, ein bisschen an die Realität angleichen zu können. Und ich glaube, dass es da auch wichtig ist, anzufangen, das hast du, Lorenz, auch gerade schon so ein bisschen gesagt, sowas wie so eine positive Vision auch anzubieten. Eine Vision, zu der wir auch hinschauen können. Etwas, was nicht nur was Negatives zeichnet, sondern wo wir auch sagen können, ja, genau, das sind wir. Wir sind diese offene, solidarische und antifaschistische Gesellschaft, die das Asylrecht aus den Lehren des Zweiten Weltkrieges gezogen hat und die heute dafür einsteht, dass Geflüchtete hier bleiben können. Und wir sind genau diese Gesellschaft, die seit Jahrzehnten von MigrantInnen gelernt hat, antifaschistische Widerstände zu organisieren. Weil das sind wir auch. Das ist genauso unsere Geschichte.
Sarah, gerne.
Yes, ich glaube, man kann auch von genau diesen Gruppen in antifaschistischen Protesten enorm viel lernen. Also einmal das, wie du es gesagt hast, wie Support aussieht, wie gegenseitiger Support ist, aber auch, wie man nachhaltigen Aktivismus einfach gestalten kann. Und ich glaube, dass wir dafür für die nächsten Jahre müssen wir auch von diesen Gruppen einfach lernen und einfach uns da enger zu verzahnen und auch in der Szene irgendwie, glaube ich, sehr eng miteinander zusammenarbeiten.
Und da, finde ich, hast du total den wichtigen Punkt vorhin gemacht. Du hast davon gesprochen, dass Vereinzelung der Nährboden auch von Faschismus ist. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, was diese Community-Arbeit, ne? Wir reden ganz viel über Solidarität, aber wie sieht das denn aus? Das sieht nämlich auch so aus, dass ich bei meiner Nachbarin klingel und für sie mal einkaufen gehe, was wir in Corona gelernt haben. Und es sieht aber auch so aus, dass wir gemeinsam nicht nur abends Kneipenabende machen, sondern auch füreinander kochen. Und diese Community-Arbeit, das, was sozusagen in ganz vielen migrantischen Communities auch eine Selbstverständlichkeit ist, mal zusammenzukommen, den Alltag zusammen zu verbringen und irgendwie einander zu begleiten, ist, glaube ich, was total fruchtbar sein kann gegen diese Vereinzelung, weil ich auch glaube, dass sozusagen in der Vereinzelung das größte Risiko steckt, einfach mitzulaufen.
Bringt uns vielleicht drauf, einen Blick auf die Proteste zu werfen, die jetzt losgetreten sind. Ich hatte schon gesagt, am Wochenende haben mehr als 500.000 Menschen auf der Straße protestiert und nicht nur gegen Rechtsextremismus, nicht nur gegen die AfD, sondern vor allem auch gegen CDU-Chef Friedrich Merz. Ja. Der, glaube ich, auch, und das hat Lorenz, glaube ich, schon gesagt, ich glaube, diesen Aufschrei auch ein bisschen unterschätzt hat, also den Gegenwind, den es da geben wird. Und wir können vielleicht nachher noch einen kleinen Ausblick wagen. Lässt sich vielleicht auch schwierig vorhersagen, ob jetzt sein Kalkül aufgeht, dadurch rassistische Stimmungswache Stimmen bei der Wahl zu gewinnen oder ob der Gegenwind so stark ist, dass er vielleicht dann links von sich dann wieder irgendwie Merkel-WählerInnen verliert, dass das alles für die Bundestagswahl nicht aufgeht. Mhm. Vielleicht könnt ihr mal eure Eindrücke von den jetzigen Protesten schildern, die natürlich auch in gewisser Weise eine Verlängerung sind der großen Protestwelle, die wir nach den Remigrationsplänen, also nach dem Öffentlichwerden, gesehen haben. Und Anfang des Jahres gab es mit Blick auf die Bundestagswahl auch schon wieder ein Aufflammen der Proteste. Und jetzt angestachelt durch die Brandstifterei von Friedrich Merz jetzt eben eine Art von kleiner Explosion. Wie habt ihr es erlebt? Ihr wart vielleicht selbst auch mit auf der Straße unterwegs. Was fandet ihr daran bemerkenswert? Und was macht euch mit Blick auf das, was jetzt auch eben auch schon gesagt wurde? Wie tragen wir vielleicht auch eine positive Vision davon, was für eine Gesellschaft wir sein wollen? Findet die da vielleicht auch ihren Anfang und kann das vielleicht auch von dort aus weitergetragen werden? Sarah.
Ich finde, wir haben gerade eigentlich wirklich ein gutes Momentum, wo unfassbar viele Leute auf der Straße sind und wo auch wirklich viele neue Leute auf der Straße sind. Auch zum einen letztes Jahr waren viele neue Leute auf der Straße, aber auch dieses Jahr noch mal mehr. Wir haben Gruppen wie Studis gegen Rechts, die sich auf einmal formieren. Wie geil ist das denn? Wo einfach unfassbar viele Leute einfach sagen, okay, scheiß auf die AfD, scheiß auf Merz, wir gehen jetzt in den Unis auf die Straße, wir werden das einfach machen. Genau, immer mehr junge Leute, die dabei sind. Wir haben die Gewerkschaften, die halt irgendwie auch mit am Start sind. Und ich habe das Gefühl, dass sich wirklich in diesem breiten antifaschistischen Protest halt alte Organisationen zusammen mit jungen Organisationen verbünden, um was Geiles zu machen. um halt wirklich zu sagen, wir gehen nach vorne und wir haben keinen Bock da drauf. Gleichzeitig haben wir auch richtig gute Protestaktionen, also mit verschiedenen Protestleveln. Wir haben Blockaden, wir haben halt Laufdemos, wir haben die Kundgebungen, es gibt die Kirchen, also es ist einfach alles sehr breit. Und ich glaube, dass wir das auch gerade brauchen, um halt auch diese Solidarität irgendwie einmal zu zeigen.
Rebecca, gerne.
Am geilsten ist ja wohl, dass einfach so antifaschistische Lieder von so Familien auf diesen Demos gesungen worden sind. Mhm. Was war das denn für ein Highlight? Ja, ich bin geschmolzen. Ich dachte so, Antifa, endlich checken Leute, dass es nicht mehr nur links ist, sondern so Grundkonsens.
Ja.
So, das sind ja Familien, die vor ein paar Jahren oder vor ein paar Wochen wahrscheinlich noch gesagt hätten, Antifa, das ist linksradikal. Nee, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und jetzt sind sie auf der Demo und checken endlich mal, ja, Antifaschismus, das ist eigentlich ganz normal. Das ist Grundkonsens für uns alle. Das war mein Highlight. Da ist mir Tränen runtergerollt. Das war so richtig so, oh, okay, Leute.
Ich liebe auch die Omas gegen rechts, die dann immer so sagen, schämt euch, schämt euch. Mit ihren bestickten Tüchern. Das ist so geil.
Lorenzo.
Ja, also ich kann das, was Rebecca sagt, nur wirklich total bekräftigen, weil, also ich meine, ich bin jetzt auch schon seit, was weiß ich, wie viel Jahren politisch aktiv und immer wenn man wieder so ein Low hat und die Motivation, ja, sich total nachlässt und das Gefühl hat, man steht wieder alleine da, habe ich das Gefühl, passiert wieder so ein neuer Mobilisierungsmoment. Und gerade eben erleben wir ja, dass da ganz viel ineinander greift, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Also dass da auf der einen Seite Fridays for Future eine massive Rolle bei der Mobilisierung einnimmt, wie auch schon vor einem Jahr, als es diese großen Demos gegen rechts gab, dann gleichzeitig die Omas gegen rechts, die frühzeitig Demos anmelden, die eine Infrastruktur stellen. So die ganzen Sachen, die Linke meistens eher immer vergessen, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig diese Proteste auch so viel offener werden und deswegen auch so, ja, also man schafft eigentlich ein breites Widerspruchsangebot zu bilden. Auf der einen Seite ja mit Widersetzen und mit Blockaden als Aktionsform, aber auch diese großen Massenproteste, die eben für Familien, für alle Altersgruppen zugänglich sind. Also ich denke mir dann immer so, braucht es mich jetzt da noch unbedingt? In meiner Rolle muss ich da jetzt auch noch rumstehen, aber gleichzeitig ziehe ich so viel Energie daraus zu sehen, was für Leute sich mit diesen Protesten gemein machen und zu sehen, dass die sich nicht auseinanderdividieren lassen und trotzdem irgendwie 3 Stunden zwischen Siegessäule und Konrad-Adenauer-Haus rumstehen, obwohl es weder nach vorne und nach hinten geht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Momentum, dass wir rauskommen aus dieser erlernten Hilflosigkeit und wirklich auch sagen, ja, es ist 11:45, aber heute, und das ist vielleicht die einzige Sache, mit der ich bei den Protesten manchmal ein bisschen ein Problem habe, wenn immer die Parallele zu 1933 gezogen wird. Denn anders als 1933 glaube ich nicht an so eine Art Path Dependency. Und ich glaube, man macht sich selber strategisch eher klein, wenn man sagt, ja, es ist unausweigerlich so, wenn die Brandmauer fällt, sind wir quasi eine Minute weg vom Faschismus und damit vor allem Gräuel, gegen das wir uns als Gesellschaft wenden. Und ich glaube, es ist eher vielmehr wichtig, diese Proteste zu nutzen und auch schon vielleicht wie im letzten Jahr, wo es ein bisschen mangelte, in was für eine progressive Vision, dass vielleicht man war vor allem gegen rechts, aber es war nicht so richtig klar, wofür man steht. Und ich glaube, das ist jetzt ein entscheidender Moment, sich zu überlegen, wofür möchte diese Bewegung, ja, für Demokratie und Menschenrechte, alles gut, aber was kommt damit so? Also ist es ein AfD-Verbotsantrag, für den man sich jetzt vielleicht mobilisiert oder ja, welche Vorstellung von Gesellschaft steht eigentlich dahinter?
Rebecca?
Ja, genau dieses, Level an Versuch des Demokratieabbaus führt auch dazu, dass wir ein neues Level an Wehrhaftigkeit gerade haben und an Standfestigkeit und in immer kürzeren Intervallen quasi Aufforderungen erhalten, aber auch aufgefordert, einander auffordern, in die Verantwortung zu kommen und Haltung zu zeigen und auch rote Linien aufzuzeigen. Und ich glaube, dass das total wichtig und fruchtbar ist und wir da quasi gerade schon anfangen. Also genau das, was du auch gesagt hast, ne? Letztes Jahr diese ganzen Demos, ich fand die total wichtig und gleichzeitig haben sie mir an inhaltlicher Konsequenz gefehlt oder gemangelt. Da wurde sozusagen diese Transferleistung nicht erbracht, was es bedeutet, gegen Rassismus zu sein, was das dann auch eben an politischen Konsequenzen, an politischen Forderungen, an vor allem politischen Inhalten eigentlich mitmeint. Nämlich offene Grenzen, Asylrecht, also ein Asylrecht, was eigentlich ausgebaut und nicht abgebaut werden sollte, und auch ein Einwanderungs- oder Migrationspolitiken, die an unserer Gesellschaft orientiert sind. Das ist leider alles nicht passiert. Und ich habe aber jetzt den Eindruck, dass diese Transferleistung von wir gehen auf die Straße gegen hin zu wir sind für bestimmte politische Inhalte langsam passiert. Und ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen heraus, dass das weiter in genau diese Richtung geht. Weil eigentlich ist ja auch das Interessante, warum bewegen wir uns denn die ganze Zeit auf dem Feld der Migration? Es könnte ja auch ein anderes Feld sein, aber warum die Migration? Und dass sozusagen Migration ist unabhängig davon, dass es irgendwie auch eine tiefsitzende Struktur des Rassismus und des Faschismus in dieser Gesellschaft auch gibt, ist Migration am Ende auch ein demokratisierendes Element. Und Migrationsbewegungen fordern demokratischen Gesellschaften heraus, ihre selbstverschriebenen Werte einzufordern oder einzuhalten. Das heißt Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Partizipation, Wahlrecht, das sind alles sozusagen Teile des demokratischen Gewissens. Und wir können darauf schauen, dass so wie wir auf Kontinuitäten migrantisch-antifaschistischen Widerstands anknüpfen können, können wir auch auf Kontinuitäten migrantisch-demokratischer Kämpfe anknüpfen. Von Gast- und VertragsarbeiterInnen, die eben zum Beispiel ihre Arbeitsrechte erkämpft haben, bis heute Bleiberecht für alle. Und weil diese demokratischen Werte so konsequent eingefordert werden, weil sie Menschenrechte irgendwie auch universal machen, weil sie eben diasporisch vernetzt sind und sich in Bezug aufeinander verstehen und nicht abgrenzen, machen sie auf diese demokratischen Lücken aufmerksam. Und ich glaube, dass das so fruchtbar sein kann, dass jetzt auch sozusagen dieser Kampf um Demokratie und die gleichzeitige Anerkennung, dass wir eine postmigrantische Gesellschaft sind, wenn sich das zusammentrifft, wenn da wirklich ein nachhaltiges, verändertes Selbstverständnis dieser Gesellschaft bei rauskommt, kann das wirklich was sein, was genau eine Nachhaltigkeit entfaltet und wo wir wirklich gelernt haben, für unsere Werte einzustehen und auch gelernt haben, was es bedeutet, Demokratie leben zu müssen.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für zwei Hinweise nutzen. Hinweis Nummer 1. Ich verlinke euch in den Shownotes mal mindestens einen Demo-Tracker, wenn ihr euch an den kommenden Mobilisierungen bis zur Bundestagswahl gegen rechts beteiligen wollt, dann schaut da doch gern mal rein. Vielleicht findet ihr da auch was bei euch um die Ecke. Zweiter Hinweis, Dissens braucht dringend euren Support, denn ich kann nur für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden, dank meiner Fördermitglieder. Wenn du noch nicht dabei bist, dir dieser Podcast hier gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und die Arbeit der Was-Tun-Crew. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Was es dieses Mal abzustauben gibt und wie du bei Dissens mitmachen kannst, das erfährst du in den Shownotes. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meiner Gesprächsrunde mit Sarah Fischer, Lorenz Blumenthaler und Rebecca Gotthilf. Ja, spannend, was du erzählst. Rebecca, vielleicht können da die anderen beiden auch nochmal drauf eingehen, was ja auch so einen Blick drauf wirft. Wie muss es eigentlich weitergehen, dass dieses Momentum, was wir jetzt mal wieder erleben, dieses schöne Momentum, dass das auch weiterträgt? Denn bei allem, was ihr gesagt habt, die schönen Erlebnisse, die ihr auf den Demos hattet und so, die antifaschistischen Songs, die Omas gegen rechts und so weiter, wollte ich dann doch jetzt mal den Buhmann spielen, weil ich Anfang 2024, ne, ich hatte vorhin schon von diesen Remigrationsplänen, die da öffentlich geworden sind, hatte ich schon davon gesprochen. Und da haben wir auch so ein tolles Momentum erlebt. Jetzt alle auf die Straße gegen Rechtsextremismus, schön breit. Damals auch meinetwegen noch die Union dabei, die trauen sich jetzt natürlich nicht her, berechtigterweise bei den Protesten, da wollen sie auch gar nicht gesehen sein. Aber da war es auch so, dass das irgendwie nicht weitergetragen hat. Ja, also der Diskurs, die Ampel hat quasi da auch eine Politik gefahren, die den Rechtsruck, die Einschränkung von Asylrecht und so weiter vorangetrieben hat. Was muss da vielleicht anders laufen, dass es nicht wieder so kommt? So, ich meine, die Bundestagswahl ist da vielleicht auch ein Gradmesser. Der Diskurs ist so seit 2017, 2018 leider so vergiftet, dass irgendwie laut Umfragen, und die sind natürlich auch davon geprägt, was dann die ganze Zeit medial transportiert wird und was Parteien die ganze Zeit öffentlich labern, eine Mehrheit auch der SPD-Wähler sagt so, ja, finden sie irgendwie geil, was der Friedrich Merz da erzählt, so mit Basic-Grundrechte irgendwie platt zu walzen, so, ne? Also so weit nach rechts sind wir da schon gedriftet, so. Also was muss da Sarah und Lorenz eurer Ansicht nach sich vielleicht auch tun, damit das auch Proteste werden oder irgendwie ein Momentum hin zu, ja, wir sind nicht nur gegen AfD und gegen ein Paktieren mit Faschisten, sondern auch für das und das.
Ja, ich finde, also um ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, die letzten Proteste letztes Jahr haben eigentlich viel gebracht, vielleicht Sachen, die man nicht direkt sieht. Also ja. Auch Sachen, bestimmte es haben sich Verbündete getroffen, es haben Leute Beziehungsarbeit geleistet, es wurden neue Vereine gegründet, es wurden neue Sachen gegen rechts gegründet. Ich glaube, das sind Sachen, die man vielleicht, wo man jetzt auch noch nicht ganz sieht, was ist das, was wird daraus entstehen, aber was auf jeden Fall entstanden ist und was extrem wichtig ist. Ich glaube auch, dass die diese Bilder mit diesen hunderttausenden Menschen, die sind fantastisch und die geben Motivation. Und ne, die sind schön, wenn ich auf meinen Social-Media-Feed draufgehe, dann teile ich das und fühle mich gut. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass die nicht so entscheidend sind wie die vielen dezentralen Aktionen vor Ort, die halt so, wie Rebecca auch gerade gesagt hat, die halt wirklich immer wieder diese rote Linie neu ziehen in so einem Stadtbild. Und da denke ich halt auch an Kleinstädte, wo halt AfD-Wahlstände sind, wo CDU-Büros sind. Die kann man blockieren, die kann man besetzen. Das funktioniert und das gibt einfach ein Bild auch rein in die Stadt, wo man sagt, okay, hier geht's halt nicht weiter. Und das Bild finde ich wichtig und ich finde, dieses Bild muss auch tatsächlich gemacht werden. Und das ist vielleicht auch noch ein Unterschied zu letztem Jahr, dass das letztes Jahr noch nicht so häufig gemacht wurde. Und ich finde, dass diese dezentralen Aktionen wirklich wichtig sind, dass immer wieder klar wird im Stadtbild, es ist nicht in Ordnung, faschistische Ideen, faschistische Ideologien haben hier keinen Platz und sie werden auch keinen Platz haben. Genau, ich glaube, dass es auch dafür sorgt, dass halt eben AfDler selbst vielleicht auch einfach sich dadurch selbst, also zumindest ist meine Hoffnung, dass die AfDler, die an diesen Wahlkampfständen sind, die vielleicht noch keine Neonazis sind, dass die sich auch ein bisschen davon verunsichern lassen. Und vielleicht nicht unbedingt darüber nachdenken, ob sie jetzt nicht mehr AfD sind oder nicht, aber zumindest, dass sie nicht noch weiter reinrutschen, sondern dass es da immer so ein Gegengewicht gibt, weil ich glaube, es braucht ein Gegengewicht immer. Wir können auch immer darüber nachdenken, was kommt danach und wie können wir das auflösen und so weiter, aber ich glaube, dass dieses Gegengewicht irgendwie trotzdem bleiben muss, auch wenn wir über diese Ideen nachdenken. Und dieses Gegengewicht muss sich durch konkrete Aktionen zeigen. Ich glaube, dass diese Aktionen außerdem extremer Rückenwind sind, für die Sachen. Ich glaube, nach Riesa hat sich bei uns, nach den ganzen Blockadeaktionen, es war mega geil, hat sich Riesa für alles gegründet. Das heißt, da sind jetzt so vier Leute, die gesagt haben, okay, war mega cool, dass der AfD-Bundesparteitag 2 Stunden Verzögerung hatte. Wir hätten Bock, dass der gar nicht mehr hier stattfindet. Also gründen wir uns jetzt langfristig und die wollen jetzt halt regelmäßige Sachen vor Ort machen. Und ich glaube, deswegen, dass diese Proteste nicht zu unterschätzen sind für die Langfristigkeit, für die Motivation der Leute, dass man das auch wirklich füreinander braucht.
Genau, also ich meine, wir als Zivilgesellschaft oder soziale Bewegungen machen das ja nicht, also rein, um dem anderen demokratischen Parteien Aufwind zu geben, sondern wir machen das in erster Linie ja für uns und für unser Demokratieverständnis. Und ich finde, da hat sich massiv viel getan seit letztem Jahr. Also klar kann man jetzt komplett defizitär aufs letzte Jahr gucken, aber ich finde allein mit Riesa, mit den ganzen CSDs im Osten, da kann man jetzt erzählen, oh, die wurden bedroht und angegriffen. Ja, aber es gab CSDs in ostdeutschen Kleinstädten, von dort organisiert, aus Bündnissen. Und wir erleben das ja auch als Stiftung, die immer wieder, also einer unserer größten Bestandteile der Arbeit ist es, kleine zivilgesellschaftliche Initiativen zu fördern. So. Und wir haben gar nicht genug Geld auszuschütten, wie wir gerade Anträge kriegen von Leuten, die wieder zurückgehen, zum Teil an den Ort, aus dem sie ursprünglich mal kommen und groß geworden sind und jetzt gerade wieder so ein Window of Opportunity sehen, sich der rechtsextremen Landnahme dort vor Ort entgegenzustellen. Und ich finde, das sind halt auch Geschichten, die sind jetzt nicht so toll teilbar wie 250.000 Leute vor der Siegersäule. Aber das sind die Sachen, die mir im Zweifelsfall doch Mut machen, dass ja, also eine demokratische Gegenwehr gegen diesen Hass und Hetze von unten nach wie vor möglich ist. Und ich glaube, was dafür weiterhin zentral ist, ist auch eben wirklich das Gegengewicht. Und da müssen wir einfach wieder zurück zu dem, ja, was ich immer dachte, der demokratische Grundkonsens vielleicht sei, dass eben Rechtsextreme und Antidemokraten geächtet werden. Und sei es in den Parlamenten oder auf der Straße, dass man dem einfach was entgegensetzt. Jeder nach seiner Aktionsform, aber diese, ja, also diese Grausamkeit und Menschenfeindlichkeit, mit der hier Politik werden gemacht soll, dem müssen wir einfach was entgegensetzen. So. Und da gilt es wirklich, dieser Normalisierung erstmal den Riegel vorzuschieben. Rote Linie ziehen.
Danke dir, Lorenz. Rebecca, du würdest gern.
Also ich habe eine Frage, aber auch vielleicht an euch beiden, weil schon einer der größten Kritikpunkte letztes Jahr, zumindest den ich mitbekommen habe, ja auch war, dass migrantische Stimmen ganz klar gefehlt haben. Also wir sind gegen Rassismus auf die Straße gegangen, aber wo waren denn die Betroffenen? Und dann gab es irgendwie so ein paar Menschen, die mit dabei waren und auf der Bühne sprechen durften. Aber sozusagen die strukturelle Erarbeitung dieser Bewegung fand über den Kopf größtenteils von rassismuserfahrenen Menschen statt und auch über den Kopf hinweg von geflüchteten Selbstorganisationen. Wie würdet ihr das denn jetzt so diesmal beurteilen? Was sind so da eure Perspektiven drauf?
Vielleicht kann ich direkt darauf antworten. Also ich finde es unfassbar wichtig, direkt im Vorfeld mit Rassismus betroffenen Personen natürlich auch zu schauen, wie können wir irgendwie einen Protest auch so gestalten, dass das ein Safe Space ist. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass nicht alle, dass alle Betroffenen auch dann an denselben Aktionsformen zum Beispiel auch teilnehmen können. Das ist auch ein Problem, weil natürlich, wenn ich jetzt keinen Pass habe, dann ist es vielleicht nochmal eine andere. Ja, es ist vielleicht nochmal schwieriger, wenn ich auch mit bestimmten Sachen zu rechnen habe, um es mal so ganz lose zu formulieren. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass andere Sachen, also dass zum Beispiel Demonstrationszüge ein Safe Space sind, wo man sich sicher drin bewegen kann. Und dass da auch von vornherein auch mit Menschen zusammengearbeitet wird. Ich glaube aber auch, dass halt eben andere Protestformen eine Form von Allyship sein können. Diese Form von Allyship kann aber nur, also kann tatsächliches Allyship nur sein, wenn man das halt auch mit den Leuten bespricht, ob es so ist. Und ich habe das Gefühl, dass manche das halt vergessen oder da auch vielleicht nicht richtig hinhören oder auch einfach vergessen zu fragen, um es nett auszudrücken. Und ich persönlich finde es sehr wichtig.
Aber wie würdest du, also vielleicht habe ich meine Frage gerade nicht so gut gestellt, aber wie würdest du es jetzt so beurteilen? Passiert es jetzt mehr?
Ich habe das Gefühl, es kommt drauf an, wen man fragt, von also wer halt auch die OrganisatorInnen sind, oder? Also ich habe das Gefühl, dass wenn wir natürlich Demonstrationen machen, dass wir da eingehen auf die Leute vor Ort, die halt eben da sind. Und ich glaube, man weiß aber auch nicht, ob das bei allen stattfindet. Aber
Lorenz, sehr gerne.
Also ich glaube, ich kann das in dem Fall nicht beurteilen, weil ich tatsächlich in der Organisation der jetzigen Proteste nicht beteiligt bin. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, wenn Camp Act via Mass-Mailing zu Demonstrationen aufruft, dass es dort eine andere Perspektive drauf gibt, als wenn eben Demonstrationen wie in Bonn von lokalen Bündnissen vor Ort organisiert werden. Dort hatte ich das Gefühl, dass ja das weitaus durchlässiger ist für betroffenen Perspektiven und die einen ganz anderen Raum kriegen, als jetzt eben bei den Großdemonstrationen, die dann die Tagesschau bestimmen, bei denen es vor allem ja auch ein bisschen drum geht, den Promi-Bonus abzugreifen. Und ich meine, also wer von euch würde nicht gerne auf eine Veranstaltung gehen, wo man Nina Chuba im Remix mit Michelle Friedmann sehen kann? Also das liefert natürlich ganz andere Medienbilder. Und ich glaube, da muss die Bündnisarbeit auch einfach ein bisschen vernünftiger werden. Und man muss einfach auch auf diese großen MobilisatorInnen, die in dem Fall ja auch wirklich eine nicht unwichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, Zehntausende auf die Straße zu bringen, da drauf einzuwirken, dass das durchlässiger wird.
Rebecca, magst du noch reagieren?
Ja, nee, weil mich das beschäftigt mich natürlich sehr, weil ich noch weiß, wie ich mich bei den Demonstrationen letztes Jahr gefühlt habe und jetzt gerade auch wieder so ein bisschen gefühlsmäßig hesitant und gleichzeitig aber auch sehr vorfreudig, oder ich sehe viel Potenzial, viel Chancen da drin, und gleichzeitig aber auch mich frage, ne, wurde daraus gelernt? Wurde unsere Kritik gehört? Und ich glaube, dass auch durch die Spaltung, die vor allem seit dem 7. Oktober von migrantischen Communities und sozusagen überwiegend deutschen Communities oder ich weiß nicht, wie man sie nennen will, passiert ist, dass das jetzt umso wichtiger ist, genau diese Demonstration zu nutzen, um wieder zusammenzukommen, um wieder einander auch in bestimmten Sachen Begegnungspunkte ermöglichen zu können. Und das, da hat so ein tiefer Vertrauensbruch auch stattgefunden auf vielerlei Seiten. Also wir müssen gegen Rassismus aufstehen und gegen Antisemitismus, wir müssen gegen Faschismus aufstehen, aber das müssen wir zusammen machen. Und das funktioniert nicht, wenn wir einander nicht im Blick haben. Und um diese ganzen Brüche, die letzten Monate passiert sind, das letzte Jahr über quasi überbrücken zu können, braucht es jetzt, glaube ich, umso mehr Arbeit, wieder zusammenzufinden. Und das sind jetzt die Momente, die es braucht, damit wir nicht nur über eine postmigrantische Gesellschaft der vielen reden, sondern die auch tatsächlich sind und leben. Weil es ist natürlich cool, Nina Chuba da irgendwo zu haben, aber das ist jetzt nicht unbedingt meine Künstlerin. Ich hätte lieber Epsilon dort gesehen, ich bin ehrlich.
Aber gerade was so diese ganzen Spaltungen angeht, ich meine, du bist doch in Berlin, Rebecca, oder?
Ja.
Warst du auf der großen Demo mit den 160.000 und hast du da irgendwie aus diesem Umfeld dieser Demo irgendwas in der Richtung erleben können, wie der Umgang war miteinander, ob man da, weiß ich nicht, einen solidarischen, antifaschistischen Grundkonsens, ob man sich auf der Basis hat zusammenfinden können, ob da auch wieder Begegnungsberührungspunkte gab, die du dir wünschst, weil ich meine, Berlin hat einen krassen autoritären Backlash oder autoritären Angriff staatlicherseits, zum Beispiel auf die palästinensische Diaspora und so weiter. Das haben wir ja alles mitbekommen, ne? Wo Demos pauschal quasi platt gemacht wurden und ja, Leute getargetet wurden, gesilenced wurden und so weiter. Ja. Alles vor dem Hintergrund, dass man ja eben auf eine autoritäre Art Antisemitismus betreibt, ja. Und durch die Linke geht ja auch eine krasse Spaltung in der Hinsicht insgesamt, würde ich mal sagen. Und vielleicht spiegelt es sich in Berlin am ehesten wieder. Also wie hast du es da erlebt jetzt mit Blick auf diese Proteste, oder ist das jetzt irgendwie ein bisschen früh?
Nee, also das Ding ist, es ist richtig unangenehm, aber ich hatte einfach einen Umzug. Deswegen war ich da und es ist so, ich kann dazu nichts sagen, Leute.
Völlig legitim.
Ich habe es sozusagen digital verfolgt, aber so meine Crowd und ich waren am Möbel schleppen und es war wirklich ein Pain.
Völlig legitim, du hast die Barrikaden quasi aufgebaut, temporär. Vielleicht an der falschen Stelle, aber...
Ja, ist also genau, deswegen kann ich dazu leider nichts sagen, aber was ich schon sagen kann, und das hat mich halt irritiert, ist, dass ich nicht von den Kanälen über diese Info, über diese Demonstration Bescheid bekommen habe, über die ich sozusagen sonst meine antifaschistischen Infos bekomme. So. Und das hat mich irritiert. Das hat mich ein bisschen sozusagen zum Nachdenken gebracht, weil es war eine saugroße Demo und ich habe relativ spät davon erfahren. Und ich glaube, das zeigt nochmal ganz, ganz doll, dass diese Kanäle, die Informationskanäle, auch teilweise parallel laufen und nicht zusammen. Und diese Brücke müssen wir bilden, damit wir unser Gesellschaftsverständnis und sozusagen das, wovon ich geredet habe, Migration als demokratisierendes Element auch wirklich ernst nehmen können. Und das ist aber eine voll schwierige Arbeit. Das ist eine Arbeit, wo man, glaube ich, auch richtig in Konflikt miteinander kommt. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, genau das zu tun. Und ich auch, also, ne, ich bin bereit. I'm ready for it. Let's talk. So.
Wenn nicht wieder Umzug ist.
Ja, oh Mann, ey, sei jetzt echt so ein bisschen, naja.
Stell dir vor, der Reichstag wird gestürmt und es ist Umzug.
Rebecca war so die ganze Zeit vorher, hoffentlich fragt er dich danach, ob ich bei dieser fucking Demo war.
Ja, ist echt so.
Ich war bei 3. Kriege ich jetzt eine Stempelkarte?
Genau. Ja, nee, voll die wichtigen Punkte, rote Linien, Brücken bauen. Was mich noch kurz interessiert hätte, Lorenz hatte das, glaube ich, eingeworfen, irgendwie AfD-Verbot stark machen. Ist das was vielleicht irgendwie...
Naja,
ich also, bin ja Team AfD-Verbot, auch wenn ich verstehen kann, dass da jetzt irgendwie nochmal so eine Initiative das nochmal ganz transparent und lang und juristisch prüfen möchte. Da bist du involviert, Lorenz, oder was, auf irgendeiner Ebene, oder?
Also ich kann nur sagen, dass ein AfD-Verbot schon ein mögliches probates Mittel ist, dem Rechtsextremismus und der Demokratiefeindlichkeit in Deutschland zumindest erstmal den organisatorischen Boden zu entziehen. Denn ja, wir können jetzt natürlich sagen, oh, das die Möglichkeit, dass es scheitert und So, aber ich glaube, es ist viel wichtiger, diese Geschichte auch mal aus betroffener Perspektive zu erzählen. Und das finde ich schon sehr exemplarisch, wie weit der Diskurs mittlerweile in Deutschland gekommen ist, dass ein CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, ich hätte nie gedacht, dass mir so eine Person in irgendeiner Form mal sehr sympathisch werden kann, für dieses AfD-Verbotsverfahren kämpft im Bundestag, Marco Wanderwitz, Shoutout, und gleichzeitig mittlerweile so angefeindet und bedroht wird, obwohl er wahrscheinlich mit ja allen, also ich meine, das ist ja auch noch ein komplettes Thema, über den wir nochmal einen ganzen Podcast aufnehmen müssen, was eigentlich diese rechtsextreme Landnahme ganz akut bereits jetzt für demokratisch Engagierte, für Migrantinnen vor Ort einfach schon bedeutet. So. Und ich meine, auch nach der Berlin-Demo kam es zu zwei krassen rechtsextremen Angriffen im unmittelbaren Stadtraum von Berlin. So. Und das sind Verhältnisse, die habe ich eigentlich lange Zeit für unvorstellbar gehalten, aber es passiert nach wie vor. Und deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass vielleicht auch diese Demokratiebewegung sich überlegt, ob ein AfD-Verbotsverfahren nicht auch etwas ist, was sich gesellschaftlich tragen lässt. So, klar wird es nicht alle Probleme lösen, aber das überhaupt auf den Weg zu bringen und diese Chance vielleicht auch ungenutzt zu lassen, das fände ich schon extrem fatal. Und ich meine, das wäre ja auch eine mögliche Erzählung für eine prodemokratische Bewegung, hinter die man sich stellen kann.
Sarah?
Ja, voll schön ausgedrückt, auf jeden Fall. Ich fände es voll geil, wenn es ein AfD-Verbot geben würde, to be honest. Einfach, weil es auf mehreren Ebenen, also es muss auf mehreren Ebenen passieren, auf immer und immer wieder. Es braucht die verschiedenen Punkte überall, die das immer wieder einmal da so reinpfeffern. Genau, deswegen, ich glaube, es ist gut, auf der Straße laut zu sein. Es ist gut, in den Parlamenten laut zu sein. Es ist wichtig, überall auf die Barrikaden zu gehen, ob beim Umzug oder dann auf der Straße. Aber ich finde auch ein AfD-Verbot, es reicht nicht, es nur zu diskutieren, sondern man muss es auch machen. Und man braucht auch die Berichte dafür, die müssen freigegeben werden, um halt eben auch, ja, für ein demokratisches Selbstverständnis.
Lorenza?
Ja, und das ist ja auch quasi bei dem Versuch eines AfD-Verbotsverfahrens auch eine ganz klare Arbeitsteilung gibt. Also dass Zivilgesellschaft da ja auch nicht unbeteiligt ist, sondern also wir alle können recherchieren, wie Verbindungen zwischen Rechtsterroristen und der AfD bestehen. Also es geht ja eigentlich eher nur darum, Karlsruhe mehr Beweise zu liefern für das, was wir in Anführungsstrichen sowieso schon wissen. So, und ich glaube, deswegen, das ist so ein Punkt, warum wir um das AfD-Verbotsverfahren, zumindest das einmal versucht zu haben, nicht umherkommen. Denn im Grunde ist ja alles klar. So, wir alle, ihr habt es vorhin wunderschön, also wunderschön in Anführungsstrichen ausgedrückt, wir alle wissen von den Verbindungen von Reichsbürgern, Rechtsterroristen zur AfD. Dann können wir auch nochmal über die Russland- und China-Connection drüber nachdenken oder uns mal alle rechtsterroristischen Anschläge in Deutschland innerhalb der letzten 10, 15 Jahre anschauen. Man wird nicht lange suchen müssen, um irgendwo eine Querverbindung zur rechtsextremen Partei AfD zu finden. So. Und allein das sollte Anlass genug sein, dieses Mittel zu nutzen und diesen vielleicht letzten Trumpf noch auszuspielen, solange es noch geht.
Sarah, ja.
Ja, und ich finde auch, also es ist irgendwie ein schöner Kreis, weil es geht auch direkt wieder um die rote Linie, ne? Also mit halt den ganzen Faschisten in der AfD, wo man halt einfach die rote Linie setzen muss, wo man halt eben die AfD-Stände blockieren muss und zingeln muss, wo man die rote Linie mit Körpern ziehen darf und muss, sollte man das halt auch auf allen möglichen Symbolebenen machen und auf allen möglichen Ebenen, immer und immer wieder. Und gleichzeitig kann man dann auch darüber nachdenken, um das für wofür wir stehen und was wir machen und die ganzen positiven Sachen. Aber ich finde, dass halt die rote Linie auf jeden Fall immer stehen muss. Ja, auf allen Ebenen.
Genau, ich bin auch Team AfD-Verbot, aber das Ganze darf natürlich juristisch möglichst wasserdicht passieren. Vielleicht kann man an der Stelle aber nochmal daran erinnern, dass natürlich auch, wir haben jetzt hier natürlich aus zivilgesellschaftlicher Perspektive gesprochen, aber dass auch die Leute in den Parteizentralen für den unwahrscheinlichen Fall, dass das jetzt irgendwer von der SPD oder von den Grünen hört, dass die auch mal überlegen können, wie sich eigentlich Faschismus und Rechtsruck, wie sich das denn politisch bekämpfen lässt, ja, und wie man die AfD einhegen kann, den Rechtsextremismus in Deutschland, und macht man das, indem man auf absehbare Zeit irgendwie vermeintlich mittige Koalitionen mit einem Typen plant, der einen auf AfD-Light macht, der einen auf Trump macht, der eigentlich schon den Konsens, den vermeintlichen der Mitte, mit Rechtsextremisten paktiert man nicht, der das aufkündigt, ja, Friedrich Merz. Oder überlegt man sich halt, dass angesichts der Krisen, die wir erleben, na, wie könnten da solidarische Antworten aussehen, und brauchen wir nicht vielleicht auch mal wieder linke parlamentarische Mehrheiten, und was können wir als Grüne und SPD eigentlich dafür tun? Das erwarte ich auch gar nicht, dass sowas irgendwie von einem Olaf Scholz oder von einem Habeck irgendwie nach dieser Wahl muss voraussichtlich irgendwer mit Friedrich Merz koalieren. Aber langfristig, 2029 und darüber hinaus, müssen die Leute sich auch mal echt Gedanken machen angesichts der zuspitzenden Krisen, die wir erleben, angesichts der Verunsicherung, angesichts des faschistischen Potenzials irgendwie. Was braucht es eigentlich für eine Politik, auch für eine solidarische, sage ich mal, auf parlamentarischer Ebene? Genau, aber das ist auch wieder, wäre wieder ein eigener Podcast. Vielleicht können wir jetzt nur noch mal kurz einen Ausblick mit Blick auf die antifaschistischen Mobilisierungen, die wir gerade erleben, einen Ausblick auf die Bundestagswahl werfen und nur kurz eine Meinungsabfrage von euch. Das ist so ein bisschen jetzt Blick in die Glaskugel natürlich. Aber habt ihr das Gefühl, das könnte noch irgendetwas, weil die Frage, die treibt mich so ein bisschen um und wahrscheinlich auch unsere Zuhörenden. Habt ihr das Gefühl, das könnte jetzt noch irgendwas an der Wahl beeinflussen so? Wir sehen leider auch in Umfragen, ne, aufgrund des Rechtsrucks der vergangenen Jahre, dass und aufgrund der Tatsache, dass uns Leute ständig eingetrichtert haben, Migration ist die Mutter aller Probleme, so, dass da eine Vielzahl sich eine Verschärfung der Asyl- und Migrationspolitik wünscht. Aber gleichzeitig sehen wir eben auch diese wunderbaren antifaschistischen Mobilisierungen, Leute, die rote Linien ziehen und sagen, hey, so nicht. Und jemand, der willentlich mit der AfD Anträge durchbringt oder Gesetze durchbringen möchte, der taugt auch nicht als Kanzler, so, ne? Also das wird jetzt auch gerade deutlich. Ich weiß nicht, also gefühlt könnte es in beide Richtungen gehen, so, also dass sein rassistisches Kalkül aufgeht und er tatsächlich irgendwie sogar noch Stimmen gewinnt, aber vielleicht auch in die andere Richtung. Habt ihr den Eindruck, das könnte jetzt noch wahlentscheidend sein, die Mobilisierung? Ich glaube ja, am 16.02. ist in Berlin nochmal eine fette Demo, möglicherweise noch bis zur Wahl hin an anderen Orten auch. Wie denkt ihr darüber? Sarah.
Ich glaube, auf jeden Fall wird es die Wahlen in irgendeiner Form beeinflussen, weil ansonsten würde ich ja nicht auf die Straße jetzt gehen. Also ich glaube, das gibt mir vor allen Dingen auch Motivation, damit weiterzumachen. Ich glaube, diese ganzen auch erfolgreichen Aktionen, die stattfinden, müssen gleichzeitig Rückenwind sein für all die Menschen, die noch in ihr Umfeld gehen und auch im privaten Umfeld einfach mit Leuten reden müssen. Mit Oma und Opa einmal kurz sagen, so, hey, bitte wählt nicht die AfD und vielleicht auch nicht die CDU, ist gerade ein bisschen brenzlig. Das können wir auf der Straße nicht leisten, das müssen wir alle im privaten Umfeld machen. Aber diese Aktionen geben uns ja extrem viel Rückenwind, um das genau zu tun. Gleichzeitig, wenn Leute das auch sehen beim Vorbeigehen, da wieder, ne, dieses Stadtbild, ne, es wird ein CDU-Parteibüro vielleicht besetzt oder so. Das gibt ja auch ein bisschen Futter, um mal drüber zu reden zu Hause. Wie ist das eigentlich? Warum wird das eigentlich gemacht? Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Genau, ich glaube gleichzeitig, dass halt Aktionen nicht nur ein Zeichen nach außen sind, sondern halt den gesamten politischen Betrieb ja auch unter Druck setzen. Also weswegen sie ja auch gerade im Wahlkampf sich auch wiederum äußern müssen, was das ja auch ein bisschen mehr spicy macht. Gerade für halt eben SPD und Grüne und so. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall auch noch viel erwarten, was danach kommt. Und ich bin gut gesinnt. Ich habe das Gefühl, das wird noch gut. Let's go.
Geil.
Rebecca.
Ich würde mich dem gerne anschließen. Ich habe auf jeden Fall auch Hoffnung. Genau. Bin aber auch so ein bisschen noch in der Schwebe, muss ich auch sagen. Ich glaube, dass die Bundestagswahlen ein Gradmesser, wie du gesagt hast, Lukas, für das sein können, worum es gerade geht, aber am Ende auch nicht der Knackpunkt sind, vor dem wir eigentlich stehen. Der Knackpunkt ist ja eigentlich genau diese gesellschaftliche Stimmung, die vor allem von zivilgesellschaftlichen Akteuren getragen wird. Und da glaube ich, dass es total wesentlich ist, diese zum Beispiel Gespräche mit der Oma und mit dem besten Freund zu führen, aber eben auch genau diese Bezüge herzustellen zwischen, ja, was heißt das denn, gegen Faschismus zu sein, und was hat das zu tun mit der geflüchteten Unterkunft in unserem Viertel, und was hat das zu tun mit dieser vermeintlichen Angst vor Kriminalität auf der Straße, vor Menschen of Color, die total irrational ist und gleichzeitig sozusagen die steigende Unsicherheit für genau diese Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder von Antisemitismus, eben nicht mitdenkt. Und ich glaube, diese Leistung, dieses Selbstverständnis als Gesellschaft der vielen, als eine Gesellschaft, die postmigrantisch ist, das wirklich so inhärent in sich einzuschreiben, das ist eine Arbeit, die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht in den nächsten Jahren enden, aber das ist was, wo wir super viel Erfahrungswissen einfach schon haben. Ne? Also von Sätzen wie nie wieder ist jetzt bis zu Ferhat Unvar, der gesagt hat, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Das sind ja auch Dinge, die sich aufeinander beziehen lassen. Das geht ja genau darum, die Toten und ihre Schicksale, nicht die Ermordeten und ihre Schicksale nicht zu vergessen, sondern weiterleben zu lassen und dieses Wissen um ihre Schicksale und das Weiterleben lassen, das ist unsere Aufgabe und das auch miteinander in Verbindung zu bringen. Und ich hoffe, dass wir das hinbekommen und dass wir sozusagen diese Diskursverschiebung, ne, es geht ja eigentlich um Macht- und auch Ressourcenfragen, dass wir das irgendwie ja gesellschaftlich hinbekommen. Und natürlich ist die Bundestagswahl, das muss ich natürlich dazu auch sagen, das ist auch relevant. Also ne, die Kürzungen, vor denen wir jetzt gerade stehen, das sind ja auch politische Maßnahmen, die getroffen werden, um zum Beispiel zivilgesellschaftliche Arbeit, die demokratiefördernd ist, einzudämmen. Also dieser krasse Sparkurs in Berlin, zum Beispiel auch in dem Kulturbereich oder Demokratieleben einzusparen, das sind ja, also das erodiert ja auch unseren gesellschaftlichen Zusammenhang. Und wir stehen vor einer international angespannten Situation. Wir stehen vor einer Klimakrise. Wir stehen vor multiplen Krisen. Und das, was wir brauchen, ist eine starke, solidarische Gesellschaft. Das, was wir brauchen, ist gesellschaftlicher Zusammenhang und Zusammenhalt, um dadurch gemeinsam zu kommen. Und das wird aber gerade klein gemacht. Wir investieren, nicht wir, aber politische EntscheidungsträgerInnen investieren 100 Milliarden ins Militär, in die Aufrüstung, in die Polizei, gibt ihr mehr Befugnisse, obwohl genau das Orte sind, wo wiederholt Netzwerke der bewaffneten, gewaltorientierten Extremrechten enttarnt worden sind. Und zeitgleich werden Gelder gekürzt in Bereichen, die notwendig sind, um Präventionsarbeit, um Demokratieförderung zu leisten. Das ist keine nachhaltige Politik. Das ist eine Beschädigung unserer demokratischen Gesellschaft.
Ja, danke dir. Und yes, es geht natürlich um mehr als um Wahlen, aber die Wahlen sind schon auch wichtig. Ich hoffe, meine ZuhörerInnen sind alle keine prinzipienreitenden Anarchisten. Also, ja, ich gehe wählen und ihr dürft das gerne auch machen.
Lorenz, du hast die Ehre der abschließenden Worte.
Toll, jetzt darf der Typ hier die letzten Worte haben. Das ist ja auch belastend.
Darfst noch mal einen raushauen. Vielleicht von dir auch den Blick zum einen auf die Bundestagswahl. Hast du das Gefühl, da kann die Zivilgesellschaft jetzt noch was reißen? Und dann aber auch darüber hinaus, ne? Also den Rechtsruck, die gesellschaftliche Stimmung in ihr Gegenteil zu verkehren, das wird nicht von heute auf morgen gehen, ist ja klar. Worauf muss es da vielleicht auch deiner Ansicht nach ankommen, die zwei Aspekte?
Ja, also wenn ich glauben würde, wir könnten daran nichts mehr ändern, dann würde ich, also ähnlich wie Sarah, den ganzen Bums wahrscheinlich nicht machen. Aber ich glaube schon, wenn es eine positive Entwicklung dieses Märzschen Manövers geben kann, dann eben, dass die Linkspartei vielleicht über die 5%-Hürde springt. Denn ich glaube, das hat es durchaus Eindruck hinterlassen und wäre für die parlamentarische Landschaft auch der nächsten Legislaturperiode unfassbar wichtig. Denn ich weiß nicht, wer sonst die ganzen tollen Anfragen zu rechtsextremen Immobilien, Straftaten und allen möglichen stellen sollte. Ich als einfacher Bürger kann das leider nicht und bin darauf angewiesen, dass es kompetente Abgeordnete gibt, die das tun. Und gleichzeitig macht es meine Arbeit massiv einfacher. Also das, glaube ich, ist durchaus eine Entwicklung. Und gleichzeitig halte ich es dann immer ganz gerne mit der FDP, die jetzt ja gerade das ganze Land damit zupflastert, alles lässt sich ändern. Und ich glaube, das ist auch für progressive Kräfte, wie wir uns vielleicht als solche verstehen, ein wichtiges Credo. Also es geht nach wie vor darum, den Druck auf die demokratischen Parteien aufrechtzuerhalten und klarzumachen, dass die Gesellschaft vieles davon nicht mittragen wird. So. Und vielleicht lassen sich dann auch irgendwann mal wieder andere Themen platzieren als Migration, als eine reine Frage von innerer und äußerer Sicherheit, sondern eher vielmehr auch das solidarische Miteinander wieder in den Vordergrund zu rücken. Und eben dafür, glaube ich, sind diese Proteste massiv wichtig, dass wir eben nicht nur reine Statisten in der Geschichte und in politischen Prozessen sind, sondern dass unser Engagement auch wirklich einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, das ist etwas und ein Spirit, den wir jetzt auf jeden Fall bis zur Bundestagswahl aufrechterhalten müssen, sei es in Protesten, sei es in ja unseren demokratischen Initiativen, Gemeinschaften oder eben auch einfach im Freundes- und Bekanntenkreis darüber zu reden, was denn eigentlich wie gewählt wird, so und dort die Themen zu setzen.
Ja, ihr Lieben, Lorenz, Sarah und Rebecca, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke euch für eure Einsichten. Danke.
Danke dir.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Distance Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wenn ihr euch für die Gäste dieser Folge interessiert oder ihr einen Überblick über die Mobilisierung gegen die AfD und gegen Friedrich Merz haben wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich entsprechendes verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet Fördermitglied. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.